Die Mehrzahl der Gäste nahm von der Erbsensuppe nur einen Löffel und die weniger höfischen spuckten ihn zurück in die Schalen. Julian und alle Mitglieder seines Haushaltes, die auf diesen Zwischengang wohlweislich verzichtet hatten, genossen ihren kleinen Triumph. Von diesem Anschlag auf den königlichen Gaumen abgesehen, war das Essen hervorragend. Die Knappen und das Gesinde waren aufmerksam und höflich, das galt auch für Roland, und es kam zu keinen größeren Peinlichkeiten. Kate und Frederick hatten erst bei Ankunft der Gäste in aller Schnelle die Tischordnung festlegen können, und Julian war im ersten Moment schockiert gewesen, seinen Cousin Warwick an seiner Seite zu finden. »Nun, Richard«, sagte er zwischen zwei Bissen Fasan, »du musst sehr zufrieden sein, wie die Dinge sich entwickelt haben.« Warwick senkte die Lider, aber nicht ehe Julian beobachtet hatte, wie der Blick der blauen Augen erst zu Edward und weiter zu Blackwell Herbert glitt. Dann erwiderte der ältere Cousin, »Zumindest haben die Dinge sich so entwickelt, wie ich gehofft und vorausgesehen hatte.« »Das ist nicht dasselbe«, bemerkte Julian. »Nein.« Warwick wechselte das Thema. »Meine Tochter Anne hat eine große Schwäche für dich. Sie vermisst dich.« Julian musste lächeln. »Sie ist hinreißend. Trotzdem wäre es gelogen, würde ich sagen, ich sehnte mich nach Warwick zurück, Cousin. Aber wie ich merke, bist du mir nicht sonderlich gram, dass ich mich deiner Gastfreundschaft so rüpelhaft entzogen habe.« Warwick versteckte sein Grinsen in seinem Weinpokal. »Ich war nicht versessen auf die Rolle als dein Kerkermeister.« »Nein, ich weiß.« Julian wandte den Kopf, um zu sehen, was Edward, sein anderer Tischnachbar, machte. Dieser hatte sich schon die ganze Zeit über mit Kate unterhalten und drehte seinem Gastgeber den Rücken zu. »Kann es sein, dass du den neuen Earl of Pembroke nicht zu deinen Busenfreunden zählst?« fragte Julian seinen Cousin leise. »Der neue ist mir allemal lieber als der alte, der übrigens wie vom Erdboden verschluckt ist. Du weißt nicht zufällig, wo er steckt?« »Ihr habt Jasper Tudor enteignet und geächtet. Was bleibt Ihnen da anderes übrig, als sich vom Erdboden verschlucken zu lassen?« Warwick brummte unwillig. »Merkwürdige Dinge gehen in Südwales vor sich. Königliche Boten verschwinden auf der Straße. Blackwell Herberts Steuereintreiber haben eine rätselhafte Neigung zu Reitunfällen, Treppenstürzen und dergleichen mehr. Und seine Bauern sind aufsässig. So geht das nicht weiter, Julian. Wenn du Kontakt zu Tudor unterhältst, erinnere ihn daran, dass sein Neffe, ich stehe nicht in Kontakt zu ihm. Aber Jasper würde niemals etwas tun, das seinen Neffen in Gefahr bringt. Du musst verhindern, dass sie den Jungen für irgendetwas büßen lassen. Ich fürchte, in diesem Punkt ist mein Einfluss sehr begrenzt.« Julian spürte Furcht wie eine kalte Hand auf seinem Herzen. »Du hast das Ohr deines Königs.« »Manchmal. Im Übrigen ist er auch dein König.« »Richard, ich glaube nicht, dass ich dich je um etwas gebeten habe, aber ich tue es jetzt. Schütze den Jungen.« »Ich werde sehen, was sich machen lässt. Du hast mein Wort. Aber du darfst keine Dummheiten begehen, Julian. Da, wo gewöhnliche Menschen ein Gewissen und christliche Barmherzigkeit haben, hat Blackwell Herbert Ehrgeiz und Kalkül. Liefere ihm keinen Grund. Wenn ich die Absicht gehabt hätte, mich Margrits Truppen anzuschließen, hättet ihr es schon gemerkt«, log Julian. In Wahrheit sann er immer noch auf einen Weg, dies heimlich zu tun. »Nun, deine Neutralität ist besser als nichts, aber sie ist nicht viel. Könntest du dich aber entschließen, uns einen Hinweis zu geben, wie und wo es möglich wäre, Jasper Tudors habhaft zu werden, könnte ich den König möglicherweise überreden, dir die Vormundschaft über den kleinen Richmond zu übertragen.« »Tudor mag ein übellauniger Sonderling sein, aber er ist mein Freund.« »Und obendrein der Vater deines Neffen, habe ich gehört. Wirklich ausgesprochen pikant. Aber weder er noch deine Schwester müssten je erfahren, woher der Hinweis kam.« Julian spürte einen eisigen Schauer auf dem Rücken, als ihm aufging, welcher Niedertracht, welcher Intrigen der Earl of Warwick fähig war. »Richard, du kannst nicht von mir erwarten«, begann er, als der König an seiner anderen Seite plötzlich sagte, »Warringham, ehe ich es vergesse, ich habe euch etwas mitgebracht. Genau genommen sogar zwei Dinge.« Julian wandte den Kopf. »Tatsächlich? Wie großmütig, my Lord!« »Ich kann nur hoffen, ihr wisst es auch zu schätzen.« Edward gab einem seiner Männer ein Zeichen. Der brachte dem König ein langes, in dunkelroten Samt geschlagenes Paket, das Edward an Julian weiterreichte. »Nur zu? Öffnet es, Warringham!« Julian wickelte den Samt ab und enthüllte das alte Warringham-Schwert. Es war von Schlamm und Blut befreit, die kostbar verzierte Scheide so fachmännisch poliert worden, dass sie heute vermutlich neuer aussah als vor 100 Jahren. Julian hatte nicht gewusst, was diese Waffe ihm bedeutete, bis er sie verloren hatte. Sie wieder in Händen zu halten, erfüllte ihn mit einem Glücksgefühl, das ihm lächerlich erschienen wäre, hätte er nicht gewusst, dass diese Empfindung mehr mit der Geschichte seiner Familie als mit diesem perfekten Kriegsinstrument selbst zu tun hatte. »Ich bin euch dankbar für die Rückgabe meines Eigentums, mein Lord.« »Eigentum?« Edward legte lächelnd den Kopf schräg. »Nun, ich glaube, dieser Festschmaus ist zu genussreich, um ihn mit einem Disput über Eigentumsrecht zu verderben. Jedenfalls bin ich froh, dass nun wieder in eurem Besitz ist, was so lange zur Tradition eurer Familie gehörte.« Julian nickte. »Ein kleines Unrecht weniger in England.« »Herrgott, nimm dich zusammen«, knurrte Warwick. Edward sah für einen Moment verwirrt und ein wenig gekränkt aus, doch er erwiderte nur, »Nicht das erste und nicht das letzte Unrecht, das ich wieder gut zu machen gedenke. Wäret ihr gewillt, mir euer Gestüt zu zeigen, Warringham?« Julian nickte bereitwillig. »Natürlich. Ich hörte, ihr habt die Zucht von Schlachtrössern aufgegeben.« »Das ist Unsinn«, gab Julian zurück und erklärte Edward, in welcher Weise und aus welchen Gründen sie die Zucht verändert hatten. Edward lauschte ihm mit Interesse, und als Julian geendet hatte, schwieg der König eine Weile. Schließlich sagte er zu seinem Gastgeber, »Wisst ihr, Warringham, manchmal frage ich mich, ob wir den Krieg gegen Frankreich nicht zu früh verloren gegeben haben.« »Zu früh? Nach über 100 Jahren?« Edward winkte ab. »Was bedeutet das schon? Unser Sieg war oft genug zum Greifen nah. Henry hat jede Chance verstreichen lassen, weil er kein Interesse am Krieg hatte. Und wahrscheinlich, weil Marguerite, diese französische Harpie, ihm zugesetzt hat. Aber jetzt bin ich König. Unser Cousin Warwick hält nichts von dem Gedanken und möchte mich mit einer französischen Prinzessin verheiraten. Nicht wahr, Richard?« Warwick lächelte. »Sie ist eine von vielen Kandidatinnen, aber es gibt eine Menge Gründe, die für Sie sprechen, mein König.« »Womöglich hat er recht«, raunte Edward Julian zu, »aber ich denke darüber nach, wie heilsam es für England sein könnte, wenn wir alle wieder ein gemeinsames nationales Anliegen hätten.« Der Gedanke war nicht ohne Reiz, musste Julian gestehen. Wie jeder Engländer, jeder außer König Henry, litt er unter der Schmach des verlorenen Krieges, und er spürte, wie sich etwas in ihm regte bei der Vorstellung, das letzte Wort in dieser Angelegenheit sei vielleicht doch noch nicht gefallen. Hoffnung, Stolz und Liebe zu England. »Es ist kurzsichtig und gefährlich, mit einem Krieg von innenpolitischen Schwierigkeiten ablenken zu wollen«, warnte Warwick. »Aber es funktioniert«, entgegnete der König unbeeindruckt. »Würdet ihr mir ein Vorkaufsrecht auf eure Schlachtrösser einräumen, Warringham? Ich zahle euch 300 Pfund pro Pferd, unbesehen.« »Und damit wäre ich all meine Geldsorgen los«, dachte Julian. Aber er schüttelte den Kopf. »Schickt einen Agenten zur Auktion, wenn ihr sie haben wollt, aber sie werden öffentlich versteigert wie eh und je.« »Ich nehme an, die Drohung, euch doch zu enteignen, womit ich sie umsonst bekäme, wird nichts an eurem Entschluss ändern.« »So ist es, mein Lord«, antwortete Julian scheinbar gelassen. Aber was er dachte war, »Heiliger Georg, wie kann es sein, dass ich so vollkommen machtlos bin, so abhängig von der Willkür meiner Feinde?« Unerwartet ließ Edward ihn vom Haken. Sein Lächeln kehrte zurück und er erhob sich. »Kommt, Warringham, lasst mich eure Pferde anschauen, aber vorher möchte ich euch mit jemandem bekannt machen.« Alle standen eilig von ihren Plätzen auf, als der König die Estrade verließ. Neben Julian durchschritt er die Halle und hielt etwa auf der Mitte des rechten Seitentisches an. »Lady Janet?« Eine junge Dame sank vor Edward in einen tiefen Knicks. »Mein König?« Edward nahm ihre Hand und hob sie auf. »Warringham? Dies ist Lady Janet Birkett.« Julian nickte. »Wir hatten bereits das Vergnügen.« »Wenn man es denn so nennen will«, dachte er verdrossen. Bei der Erinnerung an ihre Ohrfeige biss er unwillkürlich die Zähne zusammen. »Wirklich?« fragte Edward vergnügt. »Das trifft sich gut.«